Ich bin ein Theologe, ich bin ein glaubender Mensch und ich bin ein Mensch, der sich ja als Amateur für Naturwissenschaften interessiert und der es wichtig findet, vom Glauben her über das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft, beziehungsweise speziell von Schöpfungsglaube und Naturwissenschaft, nachzudenken.
Was können wir wirklich über das Universum wissen? Und wie passen die Schöpfungsgeschichten der Bibel dazu? Und was sagt eigentlich genau das alte Kinderlied «Weißt du, wie viele Ständlein stehen?» Der Alttestamentler Professor Dr. Jörg Bartel hat im Rahmen einer Veranstaltungsreihe vom ökumenischen Arbeitskreis Bödeli einen Vortrag gehalten über Naturwissenschaft und Schöpfungsglaube. Er sagt, wo das Denken ins Staunen mündet, wird es zum Danken. Für ihn, für Jörg Bartel, ist klar, dass beide, die Naturwissenschaft und der Glaube, einander ergänzen. Sie sind verschiedene Arten, die Welt zu erforschen. Der Sternenhimmel bringt uns zum Staunen. Wir ahnen, dass es mehr gibt als das, was wir mit bloßen Augen sehen können. Der Vortrag von Professor Bartel hat in Reihe «Ständlein, Ständlein» vom ökumenischen Arbeitskreis Bödeli stattgefunden. Der letzte, auch ein hochkarätiger Vortrag in dieser Reihe, war gerade vor einer Woche. Die Astrophysikerin Professorin Dr. Katrin Altweg hat darüber geredet, wie viel Glück braucht es eigentlich, für das es uns gibt. Auch diesen Vortrag könnt ihr dann später auf Radio BO nachhören. Ich freue mich, seid ihr heute Abend dabei. Mein Name ist Christine Sieber. Zum Anfang hören wir gerade das Kinderlied, wo ein Vortragsreihe den Namen hat gegeben. Weißt du, wie viele Ständlein stehen? Naturwissenschaft und Schöpfungsglaube im Gespräch. Wir hören Ausschnitte aus einem Vortrag von Professor Dr. Jörg Bartel. Er hat eine Zeile aus dem Buch Jesaja über den Vortrag gestellt, ein Buch aus der Bibel, wo er Experte darüber ist. Hebt eure Augen auf in die Höhe. Wer hat dies alles geschaffen? Das fragt der Prophet die Menschen. Ja, wer hat denn das wirklich alles gemacht? Der Sternenhimmel, unsere Welt, das Universum? Ist es Zufall? Der Urknall? Oder steht da ein Schöpfergott dahinter, wie es in der Bibel steht?
Als ich studiert habe, da war eigentlich die vorherrschende Meinung in der Theologie, Theologie und Naturwissenschaften argumentieren auf ganz verschiedenen Ebenen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und deswegen können sie eigentlich auch nicht in Konflikt miteinander geraten. Man hat dann immer gesagt, die Naturwissenschaft stellt Fragen nach dem Wie. Ja, wie ist etwas zustande gekommen? die Theologie oder der Glaube fragt, warum und wozu gibt es die Welt, das Universum, unser Leben. Und ich glaube nach wie vor, dass damit etwas sehr Richtiges erkannt wurde. Allerdings ist die Gesprächslage heute nicht mehr so einfach, dass Theologen und Theologinnen sich einfach auf diese Unterscheidung zurückziehen könnten.
Aus zwei Richtungen werde ich das heute aber in Frage gestellt. Aus der Sicht der Naturwissenschaften, vom Naturalismus. Aus der Sicht der Religion, vom Kreationismus.
Naturalismus ist in einfachen Worten die These, dass der naturwissenschaftliche Zugang zur Wirklichkeit der einzig mögliche und auch der ausreichende, hinreichende Zugang zur Wirklichkeit ist. Und dass alle anderen möglichen Erklärungen, seien sie jetzt religiöser Art oder was auch immer, sich im Laufe der Zeit erübrigen werden. Am Ende ist alles aus Materie, am Ende ist alles aus physikalischen Prozessen erklärbar. Das nennt man, sehr vereinfacht gesagt, Naturalismus. Meine These heute Abend ist, dass der Naturalismus sich übernimmt, wenn er dies behauptet. Er macht sich gewissermaßen zu einer Ersatzreligion. Ja? Er beansprucht selber, über die ganze Wirklichkeit Auskunft geben zu können. Und ich will nachher in einigen Punkten versuchen zu zeigen, warum das scheitert.
Die andere Seite ist aber der Kreationismus.
Ein Kreationismus bedeutet, dass ich die biblischen Schöpfungstexte als exakte naturwissenschaftliche Berichte lese. Ja, im Extremfall, Gott hat die Welt geschaffen in 6x24 Stunden. Und dann hat er noch mal 24 Stunden geruht. Und deswegen muss ich naturwissenschaftlichen Theorien, die diesem Bild widersprechen, bekämpfen und durch eine, man nennt es dann manchmal sogenannte Schöpfungswissenschaft, ersetzen. Ich würde sagen, im einen Fall wird die Naturwissenschaft zur Ersatzreligion, Naturalismus, im anderen Fall wird der Glaube zur Ersatzwissenschaft. Und beides funktioniert meines Erachtens nicht.
Für das ein Schöpfergott unsere ganze Welt hat können machen, muss es zuerst einmal so einen Gott geben. Und dass es ihn gibt, das hat man schon auf verschiedenste Arten wollen beweisen. Man will also vom Wissen zum Glauben kommen. Wenn ich Gott beweisen kann, dann glaube ich auch daran.
Diese Gottesbeweise haben allerdings zwei Probleme. Das eine ist, wäre das eigentlich noch Gott, wenn wir ihn oder vielleicht auch sie oder es beweisen könnten? Müsste Gott dann nicht eigentlich ein Gegenstand unserer Erfahrungswelt sein, mit dem wir so umgehen könnten wie mit anderen Gegenständen? Wenn Gott die alles bestimmende Wirklichkeit ist, dann wird er sich menschlichen Beweisen entziehen. Ich habe hier oben das Zitat von Kurt Marti. Kenne ich Gott? Ebenso gut könnte man fragen, kennt der Seestern den Ozean, in dem er lebt und stirbt? Er kennt nur Wellen und Strömungen, nicht aber den Ozean. Also wäre Gott so etwas der Ozean, in dem wir uns alle bewegen wie Fische, könnten wir dann Gott beweisen? Aus diesem Grund werden die Gottesbeweise in der klassischen Form in der heutigen Theologie kaum noch vertreten. Und der zweite Einwand gegen die Gottesbeweise ist, dass was da bewiesen werden kann oder soll, dieses höchste Wesen, dieses absolute Sein, dieses notwendige Sein, ist ja gewissermaßen ein philosophischer Gott. Ja, man spricht dann auch von Theismus, von Gottesglaube. Es ist aber noch nicht der christliche Gott. Also die Frage, die die Gottesbeweise offen lassen, wie kommen wir jetzt eigentlich von diesem allgemeinen Gottesbegriff und Gottesgedanken zu dem konkreten Glauben an den Gott, der uns nahe ist. Ja, das gilt für den christlichen Gott, aber das könnte ich für andere Religionen genauso durchspielen. Also Gottesbeweise, ein erster klassischer Versuch, auf dem Weg des Wissens zu Gott zu kommen.
Also Gottesbeweise gehen nicht so ganz auf. Wir hören von David Blüss ein Stück, das er zu einem Vortrag über die Wunder dieser Erde komponiert hat. Es heisst «Frühlingsduft». Im nächsten Teil des Vortrags geht es darum, was wir eigentlich alles genau wissen können. Naturwissenschaft und Glauben im Gespräch, das ist das Thema vom heutigen BO-Kirchenfenster. Wir hören Ausschnitte aus einem Vortrag vom Theologen Prof. Dr. Jörg Bartel. Vom Wissen zum Glauben war der erste Abschnitt und die Frage, ob man Gott beweisen kann. Jetzt geht es um die Grenzen des Wissens.
Zweitens, Grenzen des Wissens. Wenn Sie mit wirklich exzellenten Naturwissenschaftlern sprechen oder in die Geschichte schauen und sich beschäftigen mit Naturwissenschaftlern wie Einstein, Heisenberg, Niels Bohr, aber auch vielen zeitgenössischen Naturwissenschaftlern, dann werden Sie feststellen, dass es ganz viele Naturwissenschaftler gerade in der Grundlagenphysik gibt, die sich der Grenzen ihres naturwissenschaftlichen Tuns sehr wohl bewusst sind. Das sind Leute, die sagen, natürlich, die Naturwissenschaften haben ungeheure Fortschritte erlebt in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und dennoch wächst mit dem Wissen, wachsen gewissermaßen auch die offenen Fragen, wächst also der Bereich des Nicht-Wissens. Und deswegen ist diese Vorstellung, das naturwissenschaftliche Wissen würde irgendwann so umfassend sein, dass andere Zugänge zur Wirklichkeit sich erübrigen, aus der Sicht dieser Naturwissenschaftler eine Illusion. Es wird auch dann höchstwahrscheinlich bestimmte grundlegende Fragen des Menschseins geben, auf die die Naturwissenschaften keine Antwort geben können. Zum Beispiel die Frage, warum wir existieren, wozu, was der Sinn unseres Lebens ist. Denn das ist etwas, was wir nur gewissermaßen aus der Innenperspektive unserer eigenen Wahrnehmung des Lebens erfahren können und nicht aus einer wissenschaftlichen Außenperspektive.
Der Thomas Nagel, ein Wissenschaftstheoretiker und bekennender Atheist aus den USA, gibt dazu in seinem Buch «Geist und Kosmos» ein gutes Beispiel.
Er bringt ein ganz schönes Beispiel einer Forscherin, die farbenblind ist und die alles weiß über das Sehen von Farben. Ja, wie das Sehen von Rot, von Blau, von Grün, sonst was zustande kommt. Welche Wellenlängen dann im Spiel sind und so weiter und so fort. Aber was sie nicht weiß, ist, wie es sich anfühlt, rot zu sehen.
Also die Naturwissenschaft hat ihre Grenzen, weil die Art, wie sie an etwas hergeht, auch schon das Forschungsresultat beeinflusst. Der Physiker und Nobelpreisträger Sir Arthur Eddington beschreibt das mit ihrer Geschichte, das Netz des Physikers.
Da wird ein Fischkundler geschildert, der mit seinem Netz Fische aus einem See fischt und der von einem vorbeikommenden Metaphysiker, sagen wir einem Philosophen oder Theologen, gefragt wird, was denn für ihn einen Fisch ausmacht. Und er sagt dann, Fische sind für mich Wesen, die mindestens 5 Zentimeter groß sind. Warum? Rückfrage, ja, weil die Maschen meines Netzes 5 Zentimeter groß sind. Nun könnte man sich vorstellen, man könnte die Maschen ja auch ein bisschen kleiner machen, dann sind Fische vielleicht Wesen, die größer sind als 5 Millimeter. Aber was diese Anekdote eben zeigt, die wissenschaftlichen Theorien machen immer bestimmte Vorgaben, mit denen sie an die Wirklichkeit herangehen und die mit darüber entscheiden, was man erkennen kann oder was man nicht erkennen kann. Der dritte Gedankengang, Treffpunkt Staunen. Das ist ein Ausdruck, den habe ich geklaut von dem Zürcher Astrophysiker Arnold Benz, einer der bekanntesten Astrophysiker in der Schweiz und überhaupt, der etliche Bücher geschrieben hat zu unserem Thema. Und Benz ist sehr skeptisch, was die Möglichkeit angeht, Gott in irgendeiner Form wissenschaftlich zu beweisen oder zu demonstrieren. Aber er sagt, jeder gute Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin kommt immer wieder an Punkte in seinem, ihren Forschen, wo die Person ins Staunen gerät oder vielleicht auch ins Erschrecken gerät. Ins Staunen über die Schönheit der Sternenwelt zum Beispiel. Deswegen das Zitat in der Überschrift aus Jesaja 40. Heb deine Augen auf und sieh und frag, wer hat dies alles gemacht? Eigentlich diese, die Sterne. Das Kinderlied, weißt du, wie viele Sternlein stehen, bezieht sich auf diesen Text. Und Benz sagt nun, da wo die Wissenschaft ins Staunen oder auch ins Erschrecken führt, da stellt sich die Frage nach Gott.
Der Arnold Benz sagt, Gott sei nicht in den Lücken von dem, was wir wissen. Gott können wir nicht naturwissenschaftlich erklären. Aber Gott ist die Wirklichkeit hinter dem, was wir sehen und können erklären. Wir haben also Versuche gehört, vom Wissen zum Glauben zu kommen, indem dass man probiert, Gott zu beweisen. Wir haben jetzt gerade gehört, dass auch die Naturwissenschaft ihre Grenzen hat. Und jetzt probieren wir das Ganze von der anderen Seite her anzuschauen. Wir kommen vom Glauben zum Wissen. Schon der mittelalterliche Theologe und Wissenschaftler Anselm von Canterbury hat gesagt, der Glaube sucht die Erklärung oder das Wissen. Aber was ist denn Glauben eigentlich? Der Professor Bartel sagt, es ist erstens der Akt des Vertrauens. Im Deutschen gibt es den Ausdruck, ich verlasse mich auf etwas oder jemand. Das ist das, was im biblischen Kontext der Glaube ausmacht. Sich darauf verlassen, dass Gott da ist. Das Zweite ist dann eher, dem Vertrauen treu bleiben. Das Vertrauen muss sich bewähren. Glauben sieht die Beziehung zu dem, wo ich darauf vertraue. Das ist dann eher Glauben an etwas oder jemand.
Also einmal der Akt dieses Vertrauens, des Sich-Verlassens und dann dieses Glauben an, in der Beziehung bleiben, der Beziehung treu bleiben, sich bewähren. In Jesaja, meinem biblischen Lieblingsbuch, gibt es das berühmte »Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht«. In Jesaja 7, Vers 9, das sagt der Prophet Jesaja zu dem König Ahas. Und Martin Buber übersetzt hier sehr schön, es ist im Hebräischen ein Wortspiel, wenn ihr nicht vertraut, dann bleibt ihr nicht betreut. Ja. Man könnte auch ein bisschen freier sagen, wenn ihr nicht vertraut, dann könnt ihr euch nicht bewähren. Ja. Und bei dieser zweiten Dimension, bei dieser Beziehungsdimension geht es um die Bewährung. Und dann gibt es aber noch eine dritte Dimension des Glaubens. Wenn ich jemandem vertraue, einer Person oder vielleicht einer Idee, dann möchte ich ja wissen, was ist das für eine Person und was ist das für eine Idee? Es wäre komisch, wenn ich diese Frage nicht stellen würde. Ich würde sogar sagen, etwas von dieser Dimension ist von Anfang an da. Wenn das Kind von der Treppe in die Arme der Mutter oder des Vaters springt, dann hat es zumindest die Erkenntnis, das ist eine Person, wo ich mich fallen lassen kann. Und deswegen gehört drittens zum Glauben immer auch das Streben nach Einsicht und das Streben nach Erkenntnis dazu. Ein Mensch, der glaubt, der dieses Vertrauensverhältnis lebt, der möchte auch wissen, was er glaubt und warum er glaubt. Also der Glaube selber drängt gewissermaßen in Richtung Erkenntnis und in Richtung Wissen. Oft wird in diesem Zusammenhang der erste Petrusbrief aus dem Neuen Testament zitiert: Wir sollen bereit sein, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt oder die uns erfüllt. Ja? Also Glaube hat etwas zu tun mit Verantwortung, Rede und Antwort stehen, sich selbst gegenüber, aber auch anderen gegenüber. Und deswegen hat Glauben immer auch etwas mit Wissen und auch mit Argumentieren zu tun.
Bevor wir weiter dem Glauben und Wissen nachgespüren, hören wir vom Shem Thomas Miracle. This life is a miracle. It's never been so beautiful. Once you never let go, sweet soul, the rivers and waterfalls. This life is a miracle. I don't understand, but for the first time in a while, I wonder like a newborn losing any sense of time. Something in my mind spinning on a paradigm. Oh, I got yin and yang cheers in my veins, and all the flavors taking place, making gains. What I feel, make me feel, flying like an airplane. Airplane, airplane, airplane. And I open my eyes, looking upon, I see the changes begun. Pull the disguise, lay down the gun. This life is a miracle. You never let go, sweet soul. The rivers and waterfalls. This life is a miracle. Walking through the woods, I'm flooded by a peace of mind. And all the cloudy thoughts are painting pictures in the sky. Rivers that had dried out got me to the sea.
Cause all I need to know is in my warm blood, and maybe I'ma come clean with the pillow talk. Going real, make me feel stronger than a hurricane. And then I open my eyes, looking upon, I see the changes begun. No more disguise, nowhere to run. This life is a miracle. You never let go, sweet soul.
Schöpfungsglauben und Naturwissenschaft, das ist das Thema vom heutigen BO-Kirchenfenster. Wir hören Ausschnitte aus einem Vortrag, den der Professor Jörg Bartel im Rahmen einer Veranstaltungsreihe vom Ökumenischen Arbeitskreis Bödeli hat gehalten. Der Jörg Bartel hat davon geredet, dass auch die Naturwissenschaft ihre Grenzen hat. Der Glaube ist aber auch nicht einfach nur Glauben, sondern das Wissen gehört dazu. Jetzt kommen wir zur zweiten These in diesem Zusammenhang.
Meine zweite These: Glaube verändert das Denken. Ja, also Frage ist ja, wie komme ich vom Glauben zum Wissen? Wenn ich glaube, dann nehme ich nicht eine andere Welt wahr als die Naturwissenschaften. Das ist, glaube ich, das Missverständnis des Kreationismus. Zu glauben, ich würde dann eine ganz andere Welt sehen. Nein, ich nehme dieselbe Welt wahr, die die Naturwissenschaften auch wahrnehmen, aber ich nehme diese Welt anders wahr. Ja? Indem ich zum Beispiel sage, das, was die Naturwissenschaften als physikalisch beschreibbaren Kosmos beschreibt, das nenne ich aus dem Glauben heraus Schöpfung. Ja? Also beim Glauben geht es nicht darum, die Naturwissenschaft zu ersetzen, sondern es geht im Grunde darum, das, was die Naturwissenschaften beschreiben, nochmal in einen neuen Rahmen zu stellen. Man könnte auch aus der Psychologie diesen Begriff Reframing aufnehmen und sagen, wenn ich die Welt als Schöpfung wahrnehme, dann mache ich ein Reframing. Ja? Die Naturwissenschaft soll das machen, was sie kann. Mit ihren Methoden so gut wie möglich. Sie soll sich nicht zur Religion machen, aber sie soll ansonsten frei arbeiten, so gut sie kann. Aber ich als glaubender Mensch nehme mir die Freiheit zu sagen, für mich ist diese Welt nicht nur der physikalisch beschreibbare Kosmos, sondern der ist für mich Schöpfung. Ich will ein biblisches Beispiel Ihnen dafür geben. Im Psalm 139, das ist der berühmte Psalm, von allen Seiten umgibst du mich. Da heißt es in Vers 13 folgende, ich lese das mal vor. Der Beter sagt zu Gott, du bist es, der meine Nieren geschaffen, der mich im Leib meiner Mutter gewoben hat. Ich preise dich, dass ich so herrlich, so wunderbar geschaffen bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele weiß dies sehr wohl. Mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln gemacht wurde, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde. Noch bevor ich geboren war, sahen mich deine Augen. In deinem Buch war alles verzeichnet, die Tage waren schon geformt, als noch keiner von ihnen da war. Das ist natürlich keine Bestreitung dessen, was die Medizin über die Entstehung des menschlichen Lebens im Mutterleib mit Ultraschall und anderen bildgebenden Verfahren herausfindet. Das wäre ziemlich dumm, wenn ich so argumentieren würde. Aber es ist dieses Reframing. Ja? Ich kann sagen mit dem Beter, Gott hat mich gewoben. Das ist übrigens das Bild der Weberin, was hier gebraucht wird. Gott hat mich getextet, könnte man geradezu sagen, wie ein Textil im Mutterleib. Und er hat mich gemacht in den Tiefen der Erde. Natürlich ist es kein Entweder-Oder. Entweder im Mutterleib oder in den Tiefen der Erde. Das ist bildhafte Sprache. Das ist die Sprache des Glaubens für die Schöpfung, in diesem Fall nicht der Welt, sondern des einzelnen Menschen. Und ich bringe dieses Beispiel deshalb, weil es für mich sehr einleuchtend ist, zu sagen, natürlich können Eltern, wenn sie ein Kind bekommen haben und eine Geburtsanzeige aufgeben, diesen Spruch in die Anzeige schreiben. Und sie können trotzdem das Kind und die schwangere Mutter nach allen Regeln der medizinischen Kunst untersuchen lassen. Ja, das meine ich mit diesem anderen Blick auf dieselbe Wirklichkeit. Warum eigentlich denken wir, dass in 1. Mose 2, wo es heißt, dass Gott den Menschen in den Tiefen oder aus den Tiefen der Erde gebildet hat, dass das dort anders sein könnte als hier? Also, was mir hier wichtig ist, Glaube verändert den Blick auf die Wirklichkeit. Er verändert aber nicht das Tun der Naturwissenschaften als solcher. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Glaube hat gute Gründe. Ich hatte ja vorher gesagt, Gott lässt sich nicht beweisen und dabei bleibt es auch. Aber das bedeutet nicht, dass Glaube nicht gute Gründe haben kann. Es gibt dieses sehr populär geschriebene Buch von Stefan Lange und Colin Barke, ganz neu erschienen, die zweite Auflage, Begründet Glauben, das ich allen empfehlen kann, die sich näher mit dieser Frage beschäftigen wollen. Und hier ist genau die These. Glaube lässt sich nicht beweisen, aber Glaube ist sehr wohl einsichtig und vernünftig. Ja. Er ist genauso, mindestens genauso vernünftig und einsichtig wie der Naturalismus. Ich als glaubender Mensch, aber das ist meine Perspektive, würde sogar sagen, er ist vernünftiger als der Naturalismus. Und in der methodistischen Theologie, das kommt eigentlich aus der anglikanischen Kirche, sagt man, der Glaube kann sich dabei auf vier Dinge berufen, nämlich auf die Heilige Schrift, das, was dort über die Offenbarung Gottes an Israel und in Jesus Christus gesagt wird. Er kann sich auf die Überlieferung berufen. Ja, da ist eine Wolke von Zeugen, die vor mir geglaubt haben und aus dem Glauben mit dem Glauben gelebt haben. Er kann sich auf die Erfahrung berufen. Menschen machen Gotteserfahrungen in unterschiedlicher Weise. Und das ist das Vierte, er kann sich auf die Vernunft berufen. Und auf diesen letzten Punkt will ich jetzt noch mal eingehen und sagen, es gibt eine Reihe von guten Gründen, an dem Glauben an einen Schöpfergott auch in der modernen Welt, in der naturwissenschaftlich geprägten Welt, festzuhalten. Und hier ist jetzt der Punkt, wo ich sage, die Gottesbeweise, wie sie die Alten versucht haben, können nicht Gott in seiner Existenz beweisen, aber sie können uns die Denkbarkeit Gottes veranschaulichen. Oder mit anderen Worten, sie können uns zeigen, dass es nicht unvernünftig ist, an Gott zu glauben. Es ist nicht unvernünftig zu glauben, dass hinter den vielen Ursachen in der Welt eine letzte Ursache steht.
Musik. Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weithin über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet. An der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl. Weißt du, wie viel Mücklein spielen in der hellen Sonnenglut? Wie viel Fischlein auch sich kühlen in der hellen Wasserflut? Gott, der Herr, rief sie mit Namen, dass sie all ins Leben kamen, dass sie nun so fröhlich sind, dass sie nun so fröhlich sind. Weißt du, wie viel Kinder frühe stehen aus ihrem Bettlein auf, dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf? Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen, kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb.
Schöpfungsglauben und Naturwissenschaft, ihr gehört auf Radio BEO Ausschnitte aus einem Vortrag vom Alttestamentler Jörg Bartel zu diesem Thema. Beides ist wichtig, sagt er, der Glaube und die Naturwissenschaft. Und beides hat seine Berechtigung. Ja, aber wie ist es denn jetzt genau mit dem ersten Schöpfungsbericht aus der Bibel, mit diesen 7 Tagen und allem dem? Ist das so gewesen oder nicht? Der Jörg Bartel sagt dazu.
Ich versuche es mal sozusagen etwas runterzubrechen, damit es nicht zu lang wird. Ich glaube, dass dieser Schöpfungsbericht eine bestimmte Systematik enthält. Das ist aber nicht die Systematik, wie sie die heutige Biologie oder Physik oder Chemie, Biochemie beschreibt. Sondern die Systematik im Schöpfungsbericht ist, am Anfang, in der Mitte und am Ende werden die Ordnungen der Zeit gesetzt. Tag und Nacht. Warum ist das am Anfang? Das braucht man, um überhaupt die 7 Tage zählen zu können. Dann kommen die Gestirne. Das ist das, was man nennen könnte die soziale Zeit. Die Gestirne werden ja im Schöpfungsbericht beschrieben als die Zeitgeber für die menschliche Zeit und auch die menschlichen Feste. Und dann kommt am Ende der 7. Tag, an dem Gott ruht. Das ist die vollendete Zeit. Die Juden sagen auch, das ist die messianische Zeit. Das ist die Zeit, wo Himmel und Erde sich berühren. Also das ist gewissermaßen das Gerüst. Anfang, Mitte, Ende. Und dazwischen stehen am Anfang die Räume der Schöpfung. Da wird das Wasser oben, das Wasser unten getrennt, das Trockene und das Meer. Und die Pflanzen werden in diesem alten Weltbild als Teil dieser Raumausstattung, könnte man geradezu sagen, verstanden. Und in dem 2. Zwischenstück geht es genau analog um die Lebewesen, die diese Räume bevölkern, in der gleichen Systematik. Ja, da kommen die Wassertiere, die Lufttiere. Und dann kommen die Menschen und die Säugetiere, die sich das Festland teilen. Also ganz kurz gesagt, das ist, glaube ich, die Systematik, die hier im Hintergrund steht. Und die darf man nicht jetzt pressen sozusagen und eine irgendwie evolutionsgeschichtliche Chronologie fassen. Ich sage manchmal, das ist ein bisschen zugespitzt und auch nicht ganz richtig, aber ich sage es trotzdem. Lies mal den ersten Schöpfungsbericht wie einen Psalm mit einem Refrain. Erster Tag, zweiter Tag und so weiter. Dann kommst du dem Geheimnis dieses Schöpfungsberichts näher, als wenn du versuchst, gewissermaßen ein Naturkundebuch daraus zu machen. Ich muss aber noch eines ergänzen, damit das nicht missverstanden wird. Ich glaube schon, dass der biblische Schöpfungsbericht das naturwissenschaftliche Wissen der damaligen Zeit aufgenommen hat. Ja? Wollten wir heute diesen Bericht schreiben, dann würden wir es wahrscheinlich anders tun. Das mindert aber nicht die Wahrheit dieses Berichtes. Ja, der sagt etwas Grundlegendes Wahres über die, ich habe es ja versucht zu zeigen, darüber, dass die Welt nicht einfach aus sich selbst heraus entstanden ist. Und da hilft vielleicht so ein Vergleich wie mit dem Psalm 139, den ja ich an einer Stelle versucht habe. Also das war jetzt mal sehr, sehr kurz eine Auslegung des ersten Schöpfungsberichts.
In der Bibel steht im Markus-Evangelium der Satz: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Passiert das dem Theologieprofessor Bartel auch? Gibt es Situationen, wo er mit dem Zweifel kämpft?
Ja, das kommt bei mir auch vor, natürlich. Also wenn ich sage, Glaube ist Vertrauen in seinem Kern, dann steckt da ja auch immer drin, dass es viele Gründe gibt, nicht zu vertrauen. Ja, also Vertrauen ist auch etwas, was nicht aufgrund von Beweisen geschieht, sondern Vertrauen bedeutet auch, ein Wagnis einzugehen. Ja, ich kann noch so viel Schwimmübungen an Land machen, irgendwann muss ich ins Wasser schwimmen. Ja. Und das heißt vielleicht, hilf meinem Unglauben, gib mir den Stups, dass ich den Sprung mache. Viele namhafte Philosophen und Theologen, Søren Kierkegaard zum Beispiel, haben deswegen den Glauben als einen Sprung beschrieben, um genau das deutlich zu machen. Das ist nicht einfach etwas, was ich jemandem anlernen kann oder so, sondern es ist tatsächlich ein Akt, den ich vollziehen muss, auch gegen Widerstände. Und deswegen ist der Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben, sehr wichtig.
Zum Schluss hat Jörg Bartel noch ein Zitat vom Abraham Heschel vorgelesen.
Abraham Heschel ist ein jüdischer Rabbiner gewesen, ist schon 1971 gestorben und Religionsphilosoph. Für mich einer der wichtigsten Gewährsleute in Theologie und Spiritualität überhaupt. Und der hat in seinem Hauptwerk God in Search of Man, Gott sucht den Menschen, etwas Schönes geschrieben, finde ich, zu unserem Thema, nämlich: Anbetung der Vernunft ist Anmaßung und verrät Mangel an Intelligenz. Ablehnung der Vernunft ist Feigheit und verrät Mangel an Glauben. Da kann man lang drüber nachdenken.
Ja, ein Thema, wo man noch lange drüber nachdenken, diskutieren und meditieren. Vielleicht hat es euch daheim ja angespornet und ihr tauscht euch bei einem Glas Wein oder bei einem Kaffee weiter darüber aus. Ihr habt Ausschnitte aus einem Vortrag von Professor Dr. Jörg Bartel gehört. Er lehrt an der Theologischen Hochschule Reutlingen als Testament. Der ökumenische Arbeitskreis Bödeli hat diese Vortragsreihe organisiert mit dem Oberthema Sternlein, Sternlein. Der letzte Vortrag dazu war gerade letzte Woche mit der Astrophysikerin Professorin Dr. Katrin Altweg zum Thema «Wie viel Glück braucht es, dass es uns gibt?». Und wenn ihr jetzt denkt, oh nein, das habe ich verpasst, Frau Altweg, die habe ich doch schon lange mal hören wollen, kein Problem. Auch diesen Vortrag könnt ihr hier auf Radio BO nachhören, im BO-Kirchenfenster vom 27. Januar. Die BO-Kirchensendungen gehen weiter. Am Sonntag, 9. November, kommt der BO-Gottesdienst aus der Kirche Dierachere. Predigt hat Ines Stassen-Böhlen. Am Dienstag, 11. November, heisst es dann wieder BO-Kirchenabend mit dem Kirchenstübli am 8. mit Gesprächen, Berichten und aktuellen Meldungen aus der Kirche der Region. Am 9. geht ein weiteres BO-Kirchenfenster auf zur Frauenordination. Vor 30 Jahren hat die Church of England beschlossen, Frauen zum Priesteramt zuzulassen. Ein Entscheid, der gleichzeitig Jubel und Proteste hat ausgelöst. Ja, und wie sieht es denn heute aus? Eine Sendung für Orit Tempelmann. Alle Kirchensendungen könnt ihr übrigens auch nachhören auf der Webseite der Kirchensendungen kibo.ch, also kirchenbo, kibo.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Bis um 10 Uhr hört ihr heute auf dem Sender noch Musik zum Thema Schöpfung und Wunder vor Natur. Als erstes gerade «Sie» für Sängerin Saas. Am 10 Uhr geht es dann weiter mit dem BO-Nachtprogramm. Mein Name ist Christine Sieber. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend und vielleicht schaut ihr ja auch heute Abend in den Sternenhimmel auf und sagt, wer hat das eigentlich alles gemacht? Auf jeden Fall alles Gute, adieu miteinander.
Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer tout refaire. Si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes aux rivières et fleurirais des sables où fuit même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait interdit, on ne détournerait plus les regards. Si j'avais des mille et des cents, le talent, la force ou les charmes des maîtres des puissants, si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrais des couleurs aux peines, j'inventerais des édens au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. Mais si nos manus se rassemblent, nos millions de cœurs ensemble, si nos voix s'unissaient, quel hiver y résisterait? Un monde frère, une terre âme sœur, nous bâtirons dans ces cendres, peu à peu, miette à miette, goutte à goutte. Peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur.
you walked with me, footprints in the sand, and help me understand where I'm going. You walked with me when I was all alone, with so much unknown along the way. And then I heard you say, I promise you, I'm always there. When your heart is filled with sorrow and despair, I'll carry you when you need a friend. I see my light flash across the sky. So many times have I been so afraid. And just when I thought I lost my way, you gave me strength. That's when I heard you say, I promise you, I'm always there. When your heart is filled with sorrow and despair, and I'll carry you when you need a friend. You'll find my footprints
nacht het weer tranen gegeben. Du bist durcheinander und alles scheint so schlimm. Verzweiflung und Trauer liegen in deiner Stimme. Komm, sag mir, was ist passiert? Erzähl mir die Geschichte. Sag mir, was ist los mit dir? Ich höre dir immer zu. Egal wie spät das es ist in der Nacht, ich bleibe für dich wach. Ich bin da für dich, verlass dich doch auf mich. Ich bin immer da und ich, egal was mal wird sein, ich fahre dich auf, bevor du gehst.
wenn du nicht mehr weiter weisst und alles, einfach alles willst lassen stehen, wenn dich alle Hoffnung hat verlassen. Wenn du meinst, du könntest niemandem trauen, wenn du das Gefühl hast, du seist allein, denk immer dran, es ist einer für dich da. Egal wie weit der Weg du bist, ich bin der Erste, der bei dir ist. Ich bin da für dich. Verlass dich.